Habt ihr gesehen, habt ihr so einen Zettel da auf dem Stuhl? Ja? Habt ihr eine Idee, warum der da liegt? Dich zu erinnern, dass der Familiengottesdienst da ist? Nein, nein. Dich zu inspirieren, das jemandem weiterzugeben, das wäre großartig. Ja, überleg doch mal gerade, wem du in deinem Umfeld, in deinem familiären Umfeld oder in deinem Bekanntenkreis, deinem Freundeskreis einladen kannst zu unserem Familiengottesdienst. Wann ist der nochmal? Wie, was? Wann ist der? 23.6. Juni ist das, ne? Dieses Jahr. Also knapp 3 Wochen, okay? Seid ihr dabei? Das wird großartig, ich freue mich schon richtig drauf. Und ich muss mich ein bisschen um meine Technik hier kümmern heute. Pass auf, warte. So, gut, also das wollte ich nochmal klären, ne, dass ihr das nicht vergesst. Genau. Okay. Mal eine Frage. Letzten Sonntag waren Wahlen. Ich meine jetzt nicht diese Dinger, die da im Wasser schwimmen, sondern so politisch, okay? Wart ihr wählen? Ja? Cool. Mich hat das die Woche sehr bewegt. Ich habe das sehr aufmerksam verfolgt. Ich kriege dann manchmal auch noch so extra so Nachrichten, so Berichte aus dem Stadtrat und habe mir das dann ziemlich aufmerksam durchgelesen und und dachte dann so, wow, was ist da los? Was ist da so in Bewegung? Und ich weiß nicht, ob ihr so die neuesten Trendmeldungen angeguckt habt, jetzt vom Wochenende, wo es dann hieß, dass die Grünen mittlerweile die CDU überholt haben. Und ich dachte, boah, was ist los? Die SPD noch weiter abgesackt, Grünen noch weiter hochgeschossen. Was ist da los? Und ich dachte mir, boah, da ist echt eine Menge in Bewegung. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwas zu bewerten als gut oder schlecht. Das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Verantwortung. Aber einfach mal wahrzunehmen, was passiert denn da gerade? Und ein Punkt, der mir eben dabei aufgefallen ist, ist, dass die Art und Weise, wie Politiker auf bestimmte Kritikformen reagiert haben und wie wenig sie in der Lage waren, in einer guten Weise damit umzugehen. Und wahrscheinlich, das ist die Schlussfolgerung von einigen Leuten, wahrscheinlich hat ihre Unfähigkeit, ihr mangelhaftes, konstruktives Reagieren auf die Kritik, die da losgetreten wurde, nochmal dazu geführt, dass sie sich nochmal in den Beliebtheitswerten verschlechtert haben. So, das heißt, da ist was abgesagt. Menschen können damit gar nicht umgehen. Plötzlich ist eine ganze Welt, die irgendwie durcheinander geraten ist, die erschüttert wird. Und ich finde es immer gut, ist zwar unangenehm, aber ich finde es immer gut, wenn Sachen erschüttert werden, weil wenn Sachen erschüttert werden, wenn Sachen durcheinander geraten, dann kann man sich nochmal genauer überlegen, was ist hier eigentlich jetzt wirklich, wirklich wichtig? Worauf kommt es denn hier eigentlich wirklich an? Und wo sind einfach Strukturen, Gewohnheiten, die davon abhalten, die uns ausbremsen, das überhaupt wahrzunehmen? Wir reagieren einfach nur noch. Ja? Die Hilde hat gerade erzählt vorhin vom Petrus, der diese komische Vision da von Gott hatte. Das ist für uns überhaupt nicht emotional, jetzt gar nicht so nachzuvollziehen. Der hatte so eine Vision, da waren so, naja, ein paar kriechende Tiere, Spinnen, Krabbel, Würmer und so weiter drin. Rein emotional ist das jetzt ein bisschen eklig, wenn man sich das vorstellt, klar. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass das für die Juden unreine Tiere waren. Und das war ein echter Skandal, dass Gott zu ihm gesagt hat, er soll essen. Du musst dir mal vorstellen, was Gott da gerade von ihm verlangt hat. Gott hat von ihm verlangt, dass er sich gegen das wenden soll, was er gelernt hat vom Wort Gottes, was richtig und falsch ist. Das ist krass. Er sollte etwas tun, was gegen das ist, was er gelernt hat im Gesetz, in der Bibel, ja, soweit sie damals vorhanden war. Hier war ja nicht genauso wie heute, aber trotzdem. Gegen das sollte er handeln, was er gelernt hat, was man nicht tun soll. Und das macht so deutlich, der Punkt war ja der, Gott wollte, dass er zu einem römischen Hauptmann gehen sollte. Und als Jude war er von klein auf geprägt worden, dass man mit den Heiden, den nichtjüdischen Völkern, nichts zu tun hat und schon gar nicht bei denen zu Hause ist. So, das war ganz tief drin. Und das macht mir immer wieder deutlich, wie stark, wie enorm stark Gewohnheiten sind. Gewohnheiten sind ungeheuer krass. Und wir sehen oft Dinge, die wir kritisieren, die wir verändern wollen. Und ich weiß nicht, wer mal tatsächlich sich dieses Video von dem YouTuber angeschaut hat, wo der, was so durch die Presse ging, der dann so die CDU und letztendlich ja nicht nur die CDU, sondern die ganze politische, das ganze politische Establishment damit kritisiert hat. Was viele einfach nur abgetan haben und gesagt haben, das ist Blödsinn, das ist überspannt und ist alles nicht richtig. Und ich wette, wenn wir mal hier so einen Querschnitt ziehen würden, wer das angeguckt hat, aus welchen Gründen er es angeguckt und aus welchen Gründen er es sich entschieden hat, nicht anzugucken. Jetzt mal abgesehen von technischen Voraussetzungen. Aber wie viele aus Vorurteile gesagt haben, nee, das ist doch Quatsch, so ein Pimpf, was hat er schon zu sagen und so weiter. Was auch immer dafür Vorurteile in den Köpfen sind. Warum? Weil es irgendwie was herausfordert in uns. Gewohnheiten sind unwahrscheinlich kraftvoll. Und wenn man was verändern will, das ist jetzt das eigentliche Problem, wenn man etwas verändern will, geht das eben einfach nicht dadurch, dass ich einfach nur etwas kritisiere. Das ist jetzt die andere Seite. Ich finde es gut, Dinge mal aufzuzeigen, zu sagen, hey Leute, so sieht's aus und wir müssen mal die Realität anschauen. Und natürlich hat jeder seine Brille, durch die er die Realität anschaut. Und jeder sieht was anderes. Deshalb brauchen wir uns ja auch einander. Und, aber jetzt möchte ich einen ganz wichtigen Schlüssel uns geben. Wenn wir etwas verändern wollen, geht es nicht dadurch, dass wir Sachen einfach nur kritisieren und anders haben wollen. Funktioniert per Definition nicht. Warum funktioniert das nicht? Naja gut, ich will nicht sagen, es funktioniert gar nicht. Aber das Problem ist, es ist ein Machtkampf. Wer setzt sich durch? Und es gibt einen anderen Weg. Und das ist der Weg, den Gott Menschen gelehrt hat durch Jesus Christus. Und dieser Weg heißt, du musst lieben, was du verändern willst. Nochmal, du musst lieben, was du verändern willst. Das heißt, wenn du etwas verändern willst, musst du dich erstmal darauf einlassen, dich mit dieser Realität auseinandersetzen und dann anfangen, diese Realität zu lieben. Hier sind ja eine ganze Reihe Leute, die Partner haben, Mann, Frau. Und wie oft sind Partner in dieser Situation, sich zu wünschen, dass der Partner doch irgendwie anders wäre? Hallo? Hat sich das jemand schon mal gewünscht? Ganz ehrlich. Ehrlich. Hallo? Also du wärst ein Wunderkind, wenn du das dir nicht gewünscht hättest. Oder wie viele Kinder haben sich schon oftmals gewünscht, dass ihre Eltern, ihr Vater, ihre Mutter anders wäre? Oder wie viele Mitarbeiter haben sich gewünscht, dass ihr Teamchef, ihr Leiter, ihr Chef anders wäre, dass ihre Firma anders wäre, dass was auch immer in deinem Leben gerne anders sein sollte? Und was machen wir? Wir regen uns auf darüber. Wir schimpfen darüber. Wir kämpfen dagegen an. Wir verlieren eine Menge Kraft. Und was verändern wir? Gar nichts. So gut wie gar nichts. Warum? Weil der Schlüssel der ist, du musst lieben, was du verändern willst. Und das bringt uns in eine ganz andere Perspektive. Was meinst du, warum im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott will die Welt verändern. Und weil er die Welt verändern will, liebt er die Welt. Und deshalb heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und das Geheimnis, was da drin steckt, was nur wirklich wenige Menschen wirklich verstehen, ist, es geht gar nicht darum, dass Jesus einfach auf diesem Planeten plötzlich erschienen ist, dass Gott in Form von einem Menschen auf dem Planeten erschienen ist, sondern es geht darum, dass Gott in Jesus sich total mit dem menschlichen Leben identifiziert hat. Total. Er ist Mensch geworden. Und es geht sogar noch weiter im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, am Schluss, da heißt es, dass den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Eine Steigerung gibt es nicht mehr. Jesus hat sich total inklusive aller seelischen Abgründe von Menschen, alles das, was hässlich ist, hat er mit dazu genommen. Er hat nicht nur die schönen Seiten des Menschseins betrachtet. Ist ja cool, ne? Dass er gleich zu Anfang seines Dienstes erstmal dafür gesorgt hat, dass auf einer Hochzeit erstmal ordentlich Stimmung reinkommt. Ja, kennen Sie die Geschichte? Habe ich gerade die Tage gelesen. War Jesus eingeladen auf einer Hochzeit in Kanaan und die Leute hatten irgendwie sich ein bisschen verkalkuliert. Ja, das ist peinlich, wenn du viele Leute da hast. Ja, in manchen Kulturen, und wir reden ja hier von der orientalischen Kultur, Das ist schlimm. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Wenn du als Gastgeber dastehst und deine Vorräte sind leer und die Leute sind noch hungrig und durstig. Das ist die absolute Katastrophe. Das ist der Super-GAU. Sag viele Grüße. So, das heißt also, Jesus kommt in diese Situation rein, wo quasi so dieser größte anzunehmende Unfall, dieser Super-GAU ist, die Gäste haben nicht mehr genug Wein und sorgt erstmal dafür, dass die Party gut weitergehen kann. Ist das nicht klasse? So, Gott hat sich total mit allem, was das Menschsein ausmacht, identifiziert. Inklusive dieser Seiten, inklusive der Abgründe und dem, was hässlich und unschön ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn wir irgendwas verändern wollen in unserem Leben, in unserer Umgebung, in unseren Gemeinschaften, in unseren Städten, auf diesem Planeten, dann brauchen wir genau dieses Vorbild. Du musst lieben, lernen, was du verändern willst. Ohne das funktioniert es nicht. Und ich möchte uns einladen heute Morgen, dass wir unser Herz darauf ausrichten. Im Matthäus-Evangelium heißt es, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das Herz als etwas Zentrales, eine Zentrale im Leben von Menschen. Im Buch der Sprüche, da heißt es, dass das alles, das ganze Leben, geht vom Herzen aus. Deshalb heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, beobachtet, Achtsamkeit. Achte auf dein Herz, was da drin los ist. Sind es Gedanken des Ärgers, des Grolls, der Bitterkeit, der Enttäuschung, wo ich mich erhebe über andere, über etwas, was ich denke, es soll anders sein? Und das ist okay, das ist normal. Aber nicht okay ist, wenn du da drin stecken bleibst. Wenn du etwas verändern willst, dann musst du dazu übergehen, zu sagen, okay Gott, das Herz, hier fängt es an. Hier fängt es an. Sieh, im Inneren fängt es an. Veränderung geschieht immer von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Von außen nach innen ist dieser Gedanke, wenn doch mein Chef sich ändern würde, wenn doch meine Frau mehr auf meine Bedürfnisse Rücksicht nehmen würde, wenn mein Mann doch und so weiter. Ja, das ist, ich erwarte Änderung von außen. Und wenn die Veränderung kommt, dann geht es mir besser. Aber der Punkt ist nicht die Veränderung von außen, sondern die Veränderung geht von innen nach außen. So, Gott hat in seinem Herzen beschlossen, diese Welt zu lieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. und hat sich total mit dieser Welt identifiziert. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Schatz ist etwas, was mir etwas wert ist. Gott ist diese Welt etwas wert. Sie ist ihm wichtig. Deshalb liebt er sie mit allem, was da ist. Deshalb liebt er Menschen. Und er liebt nicht nur die Braven und die Frommen, er liebt auch die Terroristen und die Kriminellen. Gott liebt Menschen. Und er liebt sie leidenschaftlich. Auch wenn wir das vielleicht nur schwer annehmen können und verstehen können, aber er liebt Menschen. Gott ist total verliebt in Menschen. Hoffnungslos. Und er macht die verrücktesten Dinge, um unsere Herzen zu erreichen, zu werben um unsere Herzen, dir nachzugehen, dir zu begegnen. Immer und immer wieder begegnet er dir. Immer und immer wieder sucht er einen Weg zu deinem Herzen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist sein Schatz in seinem Herzen. Und da, wo dein Schatz ist, da zieht es dein Herz hin. Da, wo dein Herz sich dreht, da ist das, was dir wichtig ist, geschieht in beide Richtungen. Ich habe es vor 2 Wochen schon mal so weitergegeben und ich möchte gerne darauf nochmal eingehen, denn ich glaube, dass die Kirche eine ganz besondere Rolle in diesem Plan Gottes hat. Wir gehen auf das Pfingstfest zu und ich erzähle euch ja nichts Neues. Mit Weihnachten können die meisten Leute noch was anfangen. Ostern, da wird es schon schwieriger. Aber mit Pfingsten, da können die meisten Leute schon gar nichts mehr anfangen. Pfingsten, ja, was sind da Pfingsten? Pfingsten, keine Ahnung. Ja, irgendwas mit dem Heiligen Geist. Ach so, ja, genau. Aber bei Pfingsten geht es gar nicht so sehr um den Heiligen Geist. Es ist zwar das Ereignis, wo der Heilige Geist auf diesen Planeten kam, wobei, wenn wir jetzt vom Heiligen Geist sprechen, dann müssen wir uns überlegen, ja, wer oder was ist denn das überhaupt? Was macht der? Wozu ist der überhaupt da? Ich meine, mal ganz ehrlich, so, wenn du mit Jesus, mit Gott unterwegs bist, welche Rolle spielt für dich der Heilige Geist? Das ist gar nicht so einfach, den irgendwie unterzukriegen. Ne? Also mit Gott da als Vater, da kann man noch das, da kriegt man noch einen Bezug hin. Ja? Jesus, naja, je nachdem, wie du so gestrickt bist, für mich ist das mein großer Bruder. Habe ich mir schon immer gewünscht, jetzt habe ich ihn. Ist mein großer Bruder. Ja, ich habe es euch ja mal schon mal erzählt, ne? Die Geschichte mit meinem Bruder. Hab ich schon mal erzählt? Ja, ne? Ich habe mir immer schon einen Bruder gewünscht. Einen großen Bruder. Weil ich nämlich gesehen habe, wenn es Stress gab mit den Freunden draußen auf der Straße, dann haben die immer gesagt, ey, wenn du nicht aufpasst, hole ich gleich meinen großen Bruder. Und ich dachte, so ein Mist, ich habe keinen großen Bruder. Eines Tages bekam ich einen Bruder. Und was soll ich dir sagen? Ich war ganz enttäuscht, der war so klein. Der lag da in so einem kleinen Bettlein drin und da war nichts mit großem Bruder. Naja, mittlerweile ist er mein großer Bruder, der ist nämlich 1,5 Köpfe größer als ich. Also irgendwie ist es interessant, wie sich Dinge so erfüllen, oder? Naja, okay, Jesus zurück. Also Gott, den Vater, das kriegen wir doch irgendwie hin. Jesus, das ist jetzt mein großer Bruder. Das ist mein Buddy, mit dem kann ich so richtig, wie David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Pferde stehlen gehen. Mit Jesus Pferde stehlen? Naja. Okay, irgendwie. Gehört ja sowieso alles Gott. Für einen guten Zweck natürlich. Ne? Nur für einen guten Zweck. Aber der Heilige Geist, was macht der Heilige Geist? Also, welche Rolle spielt der denn? Und dann heißt es ja zu Pfingsten, okay, da war plötzlich, die Jünger waren so zusammen in so einem Raum, im Oberstübchen heißt es. Also wir würden sowas nicht Oberstübchen nennen, die waren halt im ersten Stock irgendwo. Für die Leute war das ein Oberstübchen, weil die meisten Häuser hatten nicht 2 oder 3 Geschosse, sondern waren flach. Ja? So deswegen war das für sie das Oberstübchen, war schon was Besonderes. Aber da waren dann die versammelt. Und dann heißt es plötzlich, kam ein Brausen, ein Wind kam daher und die waren ganz, boah, also ich wäre ja gern dabei gewesen. Also kannst du dir die Gänsehaut vorstellen? Die sitzen da zusammen, so mehr oder weniger noch so warten. Warten ist ja schrecklich, gell? Kennst du das auch? Wer kennt das? Wer wartet gerne? Oh, warten kann so schrecklich sein. Du sitzt und du wartest und wartest und guckst und irgendwie, es gibt ja Situationen, da guckst du auf die Uhr und denkst, boah, ist schon eine Stunde rum. Hammer. Aber dann gibt es so Situationen, wie die Minute ist immer noch nicht rum. So ist das mit Warten. Es zieht sich und du denkst, ja, und da hat Jesus irgendwie was gesagt, ja, ihr sollt in Jerusalem bleiben, ihr sollt die Kraft empfangen. Und die hatten überhaupt keine Ahnung. Die hatten ja überhaupt keine Vorstellung, um was geht's denn, auf was warten wir? Also warten an sich ist schon unangenehm und nervig, aber warten auf etwas und du weißt nicht auf was, das ist ja noch mal schlimmer. Du denkst, da kreisen die Gedanken dahin und du wärmst alte Geschichten auf, du versuchst dir irgendwie ein Bild zu machen, um was ging's da eigentlich, um was kommt da jetzt? Ne? Und so ging es den Jüngern, das war so eine Wartegemeinschaft, sozialistische Wartegemeinschaft. So, alle, die den Osten noch kennen, die wissen ganz genau, was das ist. Sozialistische Wartegemeinschaft. Also auf jeden Fall waren sie sozial gemeinschaftlich unterwegs. Genau, und haben gewartet und gewartet und auf einmal kommt dieses Brausen. So ein Wind, ein starker Wind. Gänsehaut, was passiert jetzt? Und irgendwie ist wie, weißt du, das ist wie, da kommt plötzlich so Energie hoch. Ja, wie, ja, es gibt manchmal so Situationen, bist vielleicht nicht ganz so gut drauf, und aber auf einmal kriegst du so einen richtigen Energieschub und denkst, ja, ich könnte Bäume ausreißen. Und so ungefähr musst du dir das vorstellen, ja, so diese Lethargie, dieses Warten, dieses Ungewissheit, dieses nicht, da ist Spannung in der Luft, aber keine Begeisterung, weil das ist alles so komisch. Und dann kommt auf einmal dieser Energieschub und du stehst auf und die Jünger standen auf und sagen, boah, jetzt geht hier aber was ab. Und dieses Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. So ging es denen. Und die standen dann auf und da kam der Geist Gottes und befähigte sie in einer Art und Weise einzustehen für Gott. Fürs Reich Gottes. Sie sind so dermaßen über sich selbst hinausgewachsen, das konnte sich keiner vorstellen. Ich frage mich, wie das wohl gewesen ist am Ende des Tages, wenn die sich zum Essen getroffen haben und sich gegenseitig angeguckt haben und gedacht, boah Leute, was war denn das? Was war denn das für ein geiler Tag heute? Das war völlig abgefahren. Boah, weißt du noch, hast du den Petrus gesehen? Hast du gesehen, wie der plötzlich da aufstand? Was für ein Energiebündel. Und wie der sich da hingestellt hat. Der Petrus. Ich meine, das war der ein paar Wochen vorher Jesus verleugnet hat. Als er gefragt wurde, hey, du gehörst auch zu diesem Galiläer. Und da hat er gesagt, nö, ich hab mit denen überhaupt nichts zu tun. Derselbe Mann. Daran siehst du, wie die Kraft des Heiligen Geistes dazu da ist, dass du über dich selbst, über deine Begrenzungen hinauswachsen kannst. Eine Position einnehmen kannst und klar dastehen kannst. Pfingsten ist ein wunderbares Bild und vielen Menschen ist die Bedeutung von diesem Pfingstereignis überhaupt nicht bewusst. Nämlich, da klingt etwas an. Nochmal, die Jünger waren in diesem Raum als eine Gruppe von Leuten, diese wartende, lethargische Stimmung. Plötzlich kommt ein Wind, etwas kommt geblasen und sie stehen auf. Das gab es schon mal, ganz am Anfang in der Bibel. Gott formte den Menschen aus dem Lehmboden, aus Erde. Und was macht er dann? Er bläst ihn an. Er bläst seinen Atem in ihn hinein. Und dann heißt es, plötzlich wurde er ein lebendiger Organismus. vorher ein Klumpen aus Erde, schön geformt, aber ein lebloser Klumpen. Aber dann kommt dieser Atem Gottes. Und im Hebräischen heißt der Atem Ruach. Und Ruach heißt aber auch gleichzeitig Geist. So, Gott hat seinen Geist von Anfang an in den Menschen hineingegeben. Und jetzt schau noch mal auf Pfingsten. Was war Pfingsten passiert? Da waren die Leute, die waren so ein bisschen leblos. So ein bisschen wie Adam als Erdklumpen. Aber dann kam der Wind Gottes. Und die Energie kam in diese Gruppe hinein. Und ein neuer Mensch ist auferstanden. Ein neuer Mensch ist auferstanden. Und das ist die wahre Bedeutung von Pfingsten. Das, ihr Lieben, ist, worum es bei Pfingsten geht. Und es ist so wichtig, dass wir das klar verstehen, dass es nicht nur um unsere persönliche Beziehung mit Gott geht, sondern dass wir Teil von einem riesigen Projekt sind. Teil von etwas, was sehr viel größer ist als alles, was du denken kannst. Und wir brauchen eine klare Sicht davon. Wir brauchen eine klare Sicht, wozu machen wir das hier, was wir hier machen? Wozu machen wir Gottesdienste? Warum machen wir die so, wie wir sie machen? Was bewegt uns dabei? Wozu bringen wir all den extra Einsatz? Wozu investieren wir uns finanziell? Wozu investieren wir unsere Zeit? Wozu investieren wir, um Dinge zu lernen, um zu wachsen, um Dinge besser machen zu können? Weil Gott die Welt liebt. Und weil ich nur etwas verändern kann, wenn ich es liebe. Und Gott liebt die Welt durch seine Kirche. Das ist der nächste Schritt. Zu verstehen, dass Gott diese Welt lieben will durch seine Kirche. Und ich möchte nochmal meinen Traum von Kirche mit euch teilen. Ich möchte eine Kirche bauen, die die göttliche Größe im Menschen weckt und zur vollen Entfaltung bringt. Denn darin zeigt sich das, was Gott in unserem Herzen, in unserem Leben tut. Wer groß sein will, soll anderen dienen. Das ist etwas, was Kirche ausmacht. Da ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich einander dienen. So wie Gott, der Vater, dem Sohn dient, so wie der Sohn dem Vater dient, so wie der Heilige Geist dem Sohn dient. Wenn du vom Heiligen Geist sprichst, ja, lies mal Johannesevangelium Kapitel 16. Da heißt es, dass der Heilige Geist nichts aus sich selber tut und nichts aus sich selber redet, sondern er redet nur das, was er hört, was er empfängt. Und sein einziges Ziel, und deshalb ist es so wichtig, gerade auch Pfingsten klarzukriegen, das einzige Ziel des Heiligen Geistes ist, Jesus sichtbar zu machen, Wahrheit sichtbar zu machen, Jesus zu verherrlichen, dass wir ihn erkennen können, dass wir ihn sehen können. Und deswegen braucht die Kirche den Heiligen Geist, weil nur durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus durch uns hindurch sichtbar wird für eine Welt. Und deswegen brauchen wir das. Ich träume von einer Kirche, die Menschen einlädt und ermutigt, über sich selbst hinauszuwachsen, um eine starke Gemeinschaft zu bauen. Angesteckt von dieser leidenschaftlichen Liebe Gottes. Ich träume von einer Kirche, die Menschen inspiriert und ermutigt, über sich selbst hinauszuwachsen, in ko-kreative Aktionen. Also nicht nur eine Kooperation, nicht nur wir versuchen uns irgendwie zu arrangieren, sondern Ko-Kreation ist, wenn etwas entsteht, was vorher noch nicht da war und was vorher sich keiner vorstellen konnte, dass es geben kann. Ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Aber, Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, aber falls sich mein Besuch noch herauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Paulus war es wichtig, dass seine Mitarbeiter, die in seinem Namen gearbeitet haben, verstehen, um was geht's? Was ist wirklich wichtig? Denn wo mein Schatz ist, da wird mein Herz sein. Paulus' Herz war bei der Kirche. Er war so klar da drin, dass es darum geht, Kirche zu bauen. Und er instruiert seinen Mitarbeiter und sagt, pass auf, du musst verstehen, um was es geht. Wenn mein Besuch sich hinauszögern sollte, also das ist immer so das Typische von jedem Leiter, wie gebe ich das weiter an die, die mit mir arbeiten, dass sie verstehen, um was es geht. Und am liebsten natürlich persönlich, aber hier muss er es mit einem Brief machen. Aber er sagt, Mensch, damit du weißt, worauf es ankommt in der Church, in der Gemeinde. Die Gemeinde, und jetzt kommt die Begründung, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Ich finde, das ist so eine kolossal starke Aussage. Ich glaube, diese Aussage ist kaum zu toppen, die ist überhaupt nicht zu toppen. Die Gemeinde, die Kirche Gottes, die Kirche Jesu Christi ist der tragende Pfeiler und der Fundament der Wahrheit. Was nichts anderes bedeutet als, was ich vorhin erklärt habe, durch seine Kirche will Gott für Menschen in dieser Gesellschaft sichtbar werden. Und dafür brauchen wir ganz dringend diese Kraft des Heiligen Geistes. Dafür brauchen wir Menschen, die diesen Geist Gottes verstehen, der sagt, du kannst nur verändern, was du liebst. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, um die Welt zu verändern. Und ihr Lieben, wir sind hier auf diesem Planeten, um die Welt zu verändern. Wir sind hier nicht auf diesem Planeten, um schöne Gottesdienste zu feiern und religiöse Gefühle zu pflegen. Das hat alles seinen Platz, aber es hat einen Zweck. Es geht um ein Ziel, es geht um einen höheren Zweck. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich als Einzelner für mich klarziehe, verstehe, was ist denn mein Platz da drin, was ist meine Rolle da drin. Bitte versteht mich nicht falsch, ich will niemanden auf die Füße treten, aber hin und wieder muss ich das einfach sagen. Es gibt so viele Christen, die letztendlich von ihren persönlichen Bedürfnissen her bewegt und getrieben sind. Sie gehen mal hierhin und gehen mal dahin. Und das hat seinen Platz. Ich brauche Zeit, um mich zu orientieren. Aber irgendwann kommt der Punkt, wenn du weiter wachsen willst, dich zu entscheiden, wo pflanze ich mich? Wo werde ich dauerhaft Teil von einem Team, von Kirche, die wirklich dieses Anliegen Gottes lebt? Und bringe mich ein. Angestiftet, inspiriert vom Geist Gottes, der da sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich kann nur verändern, was ich vorher liebe. So, wenn wir die Not anschauen und die Verwirrung in unserer Gesellschaft, wie schauen wir drauf? Wenn wir solche Nachrichten lesen, checken wir es nur ab, um unsere persönliche politische Gesinnung abzuchecken und zu bestätigt zu sehen? Naja, habe ich ja schon immer gewusst und der so und so und der so und so, der sollte besser und jemand anderes und so weiter. Menschen austauschen, nützt das was? Manchmal schon, aber in der Substanz. Wir brauchen Menschen, die verstehen, dass es darauf ankommt, zu lieben, wenn ich etwas verändern will. Wenn wir Gott dienen, tun wir etwas für Gott. Richtig? Falsch. Ist nicht so. Wir tun nicht, geht nicht darum, etwas für Gott zu tun. Worum geht's? Gott will gelebt werden. Gott will gelebt werden. Er will, dass sein Herz erkannt wird. Er will, dass sein Herz dein Herz berührt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dieser Liebe. Ja, Gott liebt auch dich, aber er liebt auch die Welt. Ja, und wir zitieren es gerne. Ich rede gerne darüber. Du kannst nur lieben, Gott lieben, wenn er dich zuerst geliebt hat. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10 und so weiter. Gott ist Liebe. Und da drin ist die Liebe nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Klare Sache. Aber es geht nicht nur darum, dass Gott mich liebt, sondern es geht auch darum, dass ich verstehe, boah, Gott, du liebst auch diese komischen Typen, die ich nicht leiden kann. Oh, Backe. Dreh dich mal gerade zu deinem Nachbarn und sag, ey, es gibt Hoffnung für uns. Gott will gelebt werden. Jesus drückt das in einem wunderbaren Bild aus. Johannes 15. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Für die das jetzt nicht ganz so vertraut ist, dieser Text. Frucht ist eigentlich ganz einfach. Frucht ist etwas, was wächst. Es hat einen Prozess. Da gibt es einen Samen, da gibt es einen Wachstumsprozess, da gibt es einen Stängel, irgendwann vielleicht, wenn es ein Apfelbaum sein soll, dann wird irgendwann mal ein Stamm da draus, dann gibt es Äste, dann gibt es Blätter. Und interessanterweise ist die Frucht etwas, was eigentlich erst am Schluss kommt. Lange ist dieser Wachstumsprozess, aber Frucht kommt eigentlich erst am Schluss. Und die Frucht ist etwas, was aus der Substanz heraus wächst. Und Frucht ist einfach ein Bild dafür, dass Wesenszüge Gottes für andere Menschen erfahrbar werden. Sieh, Gott braucht ja keine Frucht für sich. Ist ja jetzt nicht so, hey, bringt mal bitte ordentlich Frucht. Jesus hat ja gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Steht auch in diesem Kapitel. Aber Gott geht es ja nicht darum, dass wir Frucht für ihn bringen, damit er satt wird. Das Problem hat Gott nicht. Sondern er möchte, dass Frucht aus unserem Leben entsteht, die er anderen zu essen geben kann, damit sie einen Geschmack bekommen von der Liebe Gottes und vom Wesen Gottes. Gott will gelebt werden, Gott will gelebt werden, er will auch geliebt werden, aber er will gelebt werden und dadurch für andere sichtbar werden. Nochmal, ich träume wirklich von einer Kirche, durch die Gott für die Welt sichtbar wird. Denn ich glaube, das bringt Veränderung. Der zweite Teil kommt in 2 Wochen. Darf ich nochmal uns erinnern? Ich träume von einer Kirche, in der Menschen sich gegenseitig ermutigen und inspirieren, ihre göttliche Größe zu entdecken und zur vollen Entfaltung zu bringen. Vielleicht schaust du gerade nochmal deinen Nachbarn an. Schau mal bitte gerade deinen Nachbarn an. Und wenn du magst, wenn er dir nicht gefällt, guck den anderen Nachbarn an. Und mach dir einfach nochmal deutlich, boah, da liegt göttliches Potenzial drin. Da liegt göttliches Potenzial drin. Egal, ob er dir gefällt oder nicht, da ist göttliches Potenzial drin. Und Sinn von Kirche ist, Absicht von Kirche ist, dass dieses göttliche Potenzial erweckt wird, aufgeweckt wird und zur Entfaltung kommt. Und darin können wir uns gegenseitig Mut machen. Dazu können wir uns gegenseitig inspirieren. Ich weiß nicht, wenn es dir so geht wie mir, dann brauchst du viel Ermutigung. Ich brauche viel Ermutigung. Und ich treffe mich immer wieder mit Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich merke, oh, da kommt eine Inspiration rüber, da kommt eine Ermutigung rüber. Und manche Ermutigungen, die schmecken manchmal gar nicht so gut. Die sind etwas unangenehm. Wenn es nämlich jemand ist, der es ehrlich mit dir meint, der wird dir ab und zu einen Spiegel hinhalten und sagen, du, pass mal auf, Junge, da bist du gerade ein bisschen daneben. Das wollen wir bloß nicht immer so hören. Aber es hilft. Kleiner Seitengedanke. Buch der Sprüche ist echt genial. Wenn du schon lange nicht mehr Buch der Sprüche gelesen hast, lies es. Am besten in der modernen Übersetzung. Und da gibt es einen Satz, was ist immer irgendwie paar 20 rum, da heißt es, die Schläge eines Freundes sind besser als die Küsse eines Hassers. Oh, gruselig, gell? Die Schläge eines Freundes. Wer will Schläge haben? Küsse sind besser. Lob, Zuneigung, alles gut, ne? Ja, manchmal muss man aufpassen, dass man auf der Schleimspur nicht ausrutscht. Aber ihr versteht den Gedanken, gell? Aufrichtige, ehrliche Begegnung, die ermutigt, die inspiriert. Und ich brauche das. Und du brauchst das. Wer braucht das noch? Cool. Da haben wir schon mal eine gute Voraussetzung, dass wir das bauen können. Weil wir verstehen, was der andere braucht. Der braucht nämlich dasselbe wie du. Und jetzt brauchst du nur noch diese Entscheidung, dass du dem anderen das gibst, was du selber brauchst. Steht auch in der Bibel. Was du willst, was dir die Leute tun und so weiter. Also, ich träume von einer Kirche, in der Menschen sich gegenseitig ermutigen und inspirieren, ihre göttliche Größe zu entdecken und zur vollen Entfaltung zu bringen. Ich träume von einer Kirche, die Menschen inspiriert und ermutigt. Inspiriert, ermutigt, wichtige Worte. Über sich hinaus in kreative Aktionen zu wachsen. Ich träume von einer Kirche, in die Menschen einlädt und ermutigt, über sich selbst hinaus zu wachsen, um eine starke Gemeinschaft zu bauen, in der Menschen sich wohlfühlen und ihr Zuhause finden. Und meine Frage kann natürlich nicht anders lauten als: Bist du dabei? Machst du mit? Es geht um das Herz Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, möchte ich dich einladen, heute Morgen darüber nachzudenken. Welche Priorität hat das Herzensanliegen Gottes in deinem Herzen und in deinem Leben? Und was könnte dein nächster Schritt heute sein? Trachte zuerst ist eine Entscheidung. Ich richte mich innerlich aus. Und wenn du dich danach ausstreckst, diese Begegnung mit Gott suchst und sagst, selbst vielleicht in deiner Schwachheit, selbst in deiner Schwachheit, in deiner Begrenztheit. Nein, Gott braucht keine Helden, die alles können, sondern er braucht Herzen, die sich ihm öffnen. Das ist ja manchmal so ein Irrtum, dass Leute denken, ja, ich muss erst diese und jene Begabung haben und das alles können. Musst du gar nicht. Du brauchst einfach nur ein Herz, was bereit ist, sich von Gott lieben zu lassen, ihn zu lieben. Und das fasst das Wort Gottes in diesem Satz zusammen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Hingabe, deinem ganzen Verstand, mit aller deiner Kraft. Und Menschen, die das tun, das sind Menschen, die etwas verändern, die verstanden haben, ich muss lieben, was ich verändern will. So sehr hat Gott die Welt geliebt, um sie zu verändern. Und wie sieht deine Entscheidung aus hier heute Morgen? Was machst du mit dem, was dir hier heute Morgen wichtig geworden ist? Was genau ist dir wichtig geworden? Wie sieht dein nächster Schritt aus? Wollen wir zusammen beten? Und wenn wir jetzt zusammen beten, dann bitte ich dich wirklich, dass du von ganzem Herzen dich innerlich ausrichtest auf Gott. Nicht einfach nur so in dieser, das irgendwie an dir vorübergehen lassen, sondern wirklich dich innerlich ganz auszurichten auf Gott. Vielleicht sagst du schon mal für dich, ich danke dir, Gott, dass du mich liebst. Ich empfange deine Liebe. Und wenn du das nicht glauben kannst oder es dir schwerfällt, es zu glauben, dann sag ihm das auch. Sag, Gott, ich habe gehört, du liebst mich und ich öffne dir jetzt ganz vorsichtig, Gott, mein Herz und ich bitte dich, hilf mir, das zu erkennen. Hilf mir, das zu verstehen. Hilf mir, mich darauf einzulassen. Und ich sage, der Heilige Geist ist hier. Der Geist Gottes ist derjenige, der dir dabei hilft. Denn er möchte, dass Jesus für dich erfahrbar wird. Das macht alleine er. Und wenn du hier bist heute Morgen und du spürst, da ist etwas im Busch. Der nächste Schritt ist dran. Etwas klar zu ziehen. Etwas loszulassen, was dich enttäuscht hat, und dich neu auszurichten, dich neu zu positionieren und den nächsten Schritt zu gehen. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten: Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Herzen. Sag es nochmal: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Herzen. Und dann bete weiter: Ja, Gott, ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich ganz auf dein Herz ein. Ich lasse mich ein auf diese Gedanken, die Welt zu lieben, so wie du sie liebst. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du jedem dabei jetzt hilfst, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist so großartig, das zu wissen. Du tust das. Danke. Amen. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch nie diese persönliche Entscheidung für dich so getroffen, dass du sagst: Ja, ich will mein Leben mit Gott leben, sprich uns an. Wir können dir helfen dabei. Wir möchten dich unterstützen. Wir möchten dich inspirieren, das zu entdecken, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, in seiner Weisheit, in seiner Liebe. Gott ist gut. Amen.